Unibet. Episode 67. Mario Kogler, Head Coach, SC Bern U20.
Ich glaube, der größte Learning-Punkt für mich war Entscheidungen treffen. Wie gesagt, wir sind da eigentlich im Bayern München des Eishockeys, beim SCB, das ist eine Riesenorganisation. Mein Coaching-Staff war bespickt mit dem ehemaligen GM, mit dem Club-Miteigentümer Marc Streit und noch ein Assistenzcoach dabei. Vor solchen Leuten oder mit solchen Leuten nachher einen Entscheid zu treffen, das kann die im ersten Moment fast etwas beeindrucken.
Die Tribüne erhebt sich. Und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on. Mit dem Torhänder abgefälscht und die Scheibe im Tor. Aus dem Nichts. Wie schön war das gemacht.
Unibet Hockey O'Clock. Die Ausflüge ins Ausland bei Unibet Hockey O'Clock, die haben schon Tradition. Und endlich nach dem Relaunch des Podcasts geht's auch wieder in die Schweiz. Und nicht nur irgendwohin, sondern zum großen Schlittschuh-Club Berndt-Werk. Seit vielen Jahren eine der heißesten, oder für mich heißesten Traineraktien Österreichs. Aktuell bei U20, letztes Jahr schon Head Coach, Luft geschnuppert. Niemand geringer als Mario Kogler, jetzt bei Unibet Hockey O'Clock. Mario, freue mich außerordentlich, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, danke. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich bei dir sein darf.
Mario, wie gut funktioniert es noch, im österreichischen Dialekt zu parlieren und wie viel schweizerischen Einfluss gibt es schon nach so vielen Jahren bei den Eidgenossen?
Ja, eigentlich der Einfluss ist schon sehr groß. Man erwischt mich immer öfter, dass ich da wirklich ins Berndeutsch reinwechsel und dann geht das Kärntnerisch ein bisschen abhanden. Ja, aber ich bemühe mich jetzt an, dass das natürlich eher in österreichischer Form abläuft.
Und dann wiederum darfst du natürlich da auch gerne im Sinne der länderverbindenden Freundschaft da auch immer wieder Berndeutsch versuchen anzubringen. Was ist denn so ein Wort im Berndeutschen, wo Österreicher keine Chance hätten, das zu verstehen?
Ich glaube, vom Verstehen her ist es vielleicht gar nicht so schlimm. Aber die Geschwindigkeit ist relativ langsam und die Berner lassen sich Zeit beim Reden. Ist eine schöne Tugend, aber gleichzeitig kann sie ab und zu sehr an der Geduld zahlen.
Ich habe schon angesprochen, du bist mittlerweile beim großen SCB tätig. Das ist nicht nur ein Eishockey-Club, das ist eine Marke mit immenser Strahlkraft in der Schweiz. Nur aktuell, und das zieht sich jetzt doch schon ein klein wenig, ist Bern zumindest tabellarisch nicht dort, wo man vom Selbstverständnis sich logischerweise auch selbst sieht. Wie ist die Stimmung auch gerade jetzt nach der Olympiapause und kurz vor dem Restart? Wir zeichnen das Gespräch nämlich am Freitag auf und heute geht es endlich wieder los nach über einem Monat Pause in der National League. Wie ist aktuell die Stimmung in Bern?
Ja, es hat in Bern die letzten Jahre eigentlich viel Veränderungen gegeben. Also innerhalb von kürzester Zeit waren fast vier oder beziehungsweise fünf Head Coaches am Werk. Das ist natürlich eine Riesensache. Dann gleichzeitig im Management, denn auf der Management-Ebene hat es Wechsel gegeben. Zuerst mit der Florence Schelling, die an Bord gekommen ist und das da nicht ganz funktioniert hat, hat es den nächsten Wechsel gegeben. Dann auch zusätzlich, dass der Reto Raffainer dazugekommen ist als CSO, wo eine neue entwickelte Position geworden ist. Und so hat es eigentlich recht einen Umbruch gegeben. Zumindest auf der Management-Ebene und der Umbruch findet jetzt natürlich auch hier auf der spielerischen Ebene statt. Und das wird jetzt sicher mal die nächsten zwei, drei, vielleicht sogar vier Jahre dauern, bis Bern wieder eine Adresse wird, wo es ein bisschen mehr aufleuchtet, möchte ich sagen. Aber in dieser Zeit wird man sicher versuchen, das sportlich so gut wie möglich zu handeln. Von dem her, die Stimmung ist natürlich durch den sportlichen Erfolg etwas gedrückt, aber das ist normal.
Das ist relativ ungewöhnlich, dass es, ich nenne es jetzt auch mal im Club Eishockey, so einen Rebuild gibt, wie man das vielleicht aus der NHL kennt, nämlich dass man sich sportlich neu orientiert, dass man sich organisatorisch de facto völlig neu aufstellt. Du als jemand, der die Ausläufer der auch erfolgreichen Jahre unter Kari Jalonen jetzt mitbekommen hat, der auch direkt beteiligt war, als es letztes Jahr dann in Richtung Headcoaching würden ging, nachdem Don Nachbauer entlassen worden ist. Wie viel ist da auf Bern auch hereingeprasselt und wie ernst nimmt man diesen,
diesen Rebuild im Sinne von, wie sehr hat man sich da tatsächlich auch Geduld verschrieben, gerade in einem Umfeld, das de facto ständig Erfolg fordert?
Ja, der Kari ist dazu mal angestellt worden, um Erfolg zu haben. Und das hat er eigentlich auch bewiesen. Man hat die sportliche Kuh da ausgemelkt hat bis zum letzten Tropfen. Und somit hat man irgendwo vielleicht den Moment verpasst, diesen Rebuild früher anzugehen. Und jetzt hat man natürlich Verträge, die noch laufen und Spielermaterial in der Mannschaft, wo der Rebuild irgendwo verpasst worden ist. Aber ja, der Einfluss an Erfolg ist da gewesen und das müssen wir jetzt natürlich eingestehen, dass der vielleicht nicht so schnell wieder einkehrt.
Wie schwierig ist das, und du kriegst es ja sicher auch im Berner Umfeld mit, dieses Eingeständnis dann tatsächlich auch in Worte zu fassen, dass der große STB warten muss, bis er wieder groß werden kann?
Ja, das ist natürlich so, weil ich meine, wir haben da eine Kulisse mit fast 17.000 Leuten und das ist die Kulisse ist teilweise fast erfolgsverwöhnt, oder? Die Fans sind Erfolg gewöhnt, zumindest, dass man unter den Top-Mannschaften ist, dass man zumindest im Viertel- oder Halbfinale ist, dass man, wenn nicht sogar im Finale, und das ist jetzt natürlich ein bisschen weggebröckelt über die Jahre, über die letzten zwei vor allem, und das ist... Zwar ist der Sport kurzlebig, aber die Fans bleiben trotzdem teilweise umso kritischer. Und das ist eine Kommunikationsaufgabe, das Ganze auch gut zu verkaufen, damit der Rebuild akzeptiert wird und gutiert wird von allen Seiten her. Und da ist man jetzt mittendrin.
Ich möchte dann auch auf das mediale Umfeld und alles, was damit zusammenhängt in der Schweiz mit dir plaudern, nachdem du da letztes Jahr eben auch mit den Headcoaching-Würden direkt zum Handkuss gekommen bist. Hab natürlich auch vor diesem Gespräch ein klein wenig Rücksprache gehalten mit den Buchmacherinnen und Buchmachern bei Unibet, die eigentlich Ähnliches attestieren. Die aktuelle Meisterquote für den SCB bei Unibet liegt nämlich nur bei 1:14, ist für ein letztlich 10-platziertes Team wahrscheinlich sogar immer noch relativ gut, aber vor der Saison war das ein doch deutlich niedrigeres 1:7. Inwieweit hat man vielleicht auch im Laufe der Saison lernen müssen, kleinere Brötchen zu backen? Also die Erwartungshaltung von außen, die war groß, jetzt ist sie nicht mehr ganz so groß. Ist das auch ein Prozess, der sich intern widerspiegelt, oder war zumindest SCB intern von Anfang an klar, dieses Jahr wird ein Jahr zum Lernen, zum Neuaufbau?
Ja, das war definitiv so. Also die Kommunikation intern war auch so, dass wir gehen durch eine neue Phase, wir gehen durch einen Umbruch dieser Umbruch wird mit gewissen Konsequenzen verbunden sein, und schlussendlich ist das auch unter anderem der sportliche Erfolg oder unter Anführungsstrichen Misserfolg. Und das ist in dem Sinne per se nichts Schlechtes. Das sind einfach kleinere Brötchen, weniger Punkte am Konto und schlussendlich vielleicht sogar eine spannendere Zeit, in die Playoffs zu kommen.
Möglicherweise dann über den Umweg Pre-Playoffs, aber da wird sich in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten sehr, sehr viel tun. Auch Ambrì natürlich auch mit starker österreichischer Beteiligung schielt ein klein wenig auf diesen Platz 10, den aktuell der SCB innehält. Das wird wahrscheinlich ein Kampf bis zur letzten Runde werden, weil die Buchmacherinnen und Buchmacher von Unibet heute schon ein Thema waren. Es gibt natürlich weiterhin ein spezielles Angebot für alle Hörerinnen und Hörer in diesem Podcast. Unibet bietet einen 400-prozentigen Willkommensbonus für Neukundinnen und Neukunden mit dem Promocode Hockey-Bonus. Erhalten Kundinnen und Kunden bei der ersten Einzahlung von 10 Euro einen 40-Euro-Bonus geschenkt. Promocode Hockey-Bonus, aber alle Details in den Shownotes, wie immer in diesem Podcast. Freut mich ja tatsächlich außerordentlich, dass du so lange und ausführlich Zeit nimmst, auch weil du eine der ungewöhnlicheren Trainerfiguren österreichischer Prägung bist, weil es für dich sehr früh schon ins Ausland ging. Einerseits mit Erfahrungen, die du in Schweden gesammelt hast, und andererseits dann auch in die Schweiz. Und ich kann mich noch erinnern, wie Christian Weber, der den KAC ins Finale gecoacht hatte und dann aus Gründen, die wahrscheinlich nur ganz wenige nachvollziehen können oder vielleicht auch gar nicht, geschasst worden ist beim KAC, wie er dich damals nach Thurgau mitgenommen hat. Und es war zu lesen, zumindest bilde ich mir eingelesen zu haben, er hat den Rohdiamanten des KAC mitgehen lassen. Wie hat sich das damals gestaltet, dass du vom KAC in die Schweiz gegangen bist?
Ja, eben, die große Chance damals war, ich bin ja 3 oder 4 Jahre im Nachwuchs gewesen, wo ich nachher mit dem Christian zusammengearbeitet habe, und habe noch ein ungewöhnliches und spezielles Angebot aus Schweden bekommen für die U18 Elite in Mora. Und dort war zufällig zu dem Zeitpunkt der Patrick Wehner noch im Amte. Und der hat mir eigentlich damals während der WM kurzfristig telefoniert und hat gesagt, du, es wäre eventuell eine Möglichkeit, den U18-Posten. Und ich habe es eigentlich sofort in Angriff genommen. Ich bin da von Helsinki auf Stockholm und weiter nach Mora mich schnell vorstellen gegangen über 2 Tage und habe anscheinend einen guten Eindruck hinterlassen, dass sie mir den Job noch schlussendlich gegeben haben. Und so ist die Reise einmal nach Schweden gegangen. Wobei, während der Saison hat es nachher auch finanzielle Probleme in Mora gegeben, wo ja im Sportbusiness ja leider fast tagtäglich irgendwo ein Problem ist oder zumindest eine Sache. Und somit war eigentlich eine Offerte am Tisch für eine Verlängerung in Mora, wo sie aber schlussendlich zurückziehen haben müssen. Und somit war ich nachher nach dem Jahr eigentlich vertragslos. Wobei in kürzester Zeit, das war damals im Februar, wie der Christian angerufen hat, wo er gerade in Thurgau unterschrieben hat und hat gesagt zu mir, schau, das wäre eine Möglichkeit jetzt in der Schweiz, willst du kommen oder nicht? Und ich habe eigentlich ohne zu zögern Ja gesagt und das war mein Eintrittsticket in die Schweiz.
Nur um das mal zeitlich zu verorten, wir reden von Anfang der 10er Jahre. Du beginnst als de facto Anfang, mit 20er deine Trainerkarriere, machst das deutlich früher als viele andere. Gerade bei Eishockey-Trainern denkt man wahrscheinlich immer noch an den grizzled old veteran, der da auf der Bank stehen muss. Aber bei dir ist dieser Karriereweg schon sehr jung eingeschlagen worden. Wie kam es überhaupt dazu, dass du gesagt hast, Trainer und zu Beginn im speziellen Nachwuchstrainer, das ist nicht nur Passion, das könnte auch der Beruf sein.
Ja, das war ja wirklich, eigentlich war es ein schwieriger Stopp zu meiner aktiven Karriere, nachdem ich ja mehrere Knieverletzungen gehabt habe und somit aufhören habe müssen. Und Eishockey ist einfach, ja, das ist die Leidenschaft, für die ich gearbeitet habe als Spieler und das, ich wollte es einfach nicht einfach so aufgeben. Und von dem her hat sich früh für mich entschieden, dass ich mir so viel wie möglich Know-how irgendwie einhole aus Kanada, aus Schweden, aus Tschechien, überall, wo Hockey eigentlich einen größeren Stellenwert hat. Und wollte mich da mit meinen 21 so schnell wie möglich in das Business reinbringen. Und dass der Weg von unten anfangen hat müssen, war für mich klar, weil so früh überzeugen und schon ganz oben irgendwo einsteigen ist quasi unmöglich. Und somit hat das für mich bedeutet, dass ich da wirklich durch jede Altersstufe gehen muss, bis ich dorthin komme, wo ich eigentlich hin will.
Mittlerweile, und das leben jetzt zwar nicht alle Teams in Österreich, aber dann ein paar sehr wohl, und gerade dein Heimatverein, nenne es jetzt mal der KAC, exerziert das mit den Markus Peintners, mit den Christoph Brandners, dieser Welt auch sehr, sehr gut vor, nämlich, dass die besten Coaches im Nachwuchs arbeiten sollten. Wie war das damals zu Beginn deiner Karriere? War da dieses Mantra auch schon geboren oder hieß es da einfach noch, mach mal den Nachwuchs, weil es interessiert sich eh niemand dafür?
Ja, das ist
überspitzt formuliert.
Ja, das ist überspitzt formuliert, aber es ist wohl oder übel, es ist wahr. Die Zeit, also dazu mal waren wir ja wirklich noch Lichtjahre entfernt von diesen Gedanken, dass die besten Trainer im unteren Bereich sein sollten. Bei uns ist es auch nie so gewesen, dass es eine Prestige-Sache ist, wenn man jetzt mit einer U9 oder U10 oder U11 arbeiten müsste. Also das wäre ja eigentlich fast lächerlich, dass jemand, der eine riesen Hockey-Karriere hinter sich hat, sich jetzt plötzlich mit den Kleinsten beschäftigt, oder? Und ich glaube, da ist ein bisschen ein Umdenken passiert, ein neuer Trend. Ich habe es zwar nicht so sehr verfolgt in der Heimat, aber zumindest hier in der Schweiz ist man auch dran, dass man wirklich die besten Trainer unten reinbringt und es gehört einfach Ambition dazu, es gehört Leidenschaft dazu und eine Menge Herzblut, weil das sind schlussendlich die Zukunftshockeyspieler und die wollen wir aufs beste Level bringen.
Ich möchte mit dir auch über Philosophie und auch Trainingssteuerungen und Arten und Weisen ein wenig plaudern davor, aber nochmal mit dir in die Anfang 10er Jahre zurückblicken. Du hast deine ersten Trainererfahrungen beim KAC im Nachwuchs gesammelt und auf einmal tut sich diese Chance Schweden auf. Und das ist für viele ja dieses verklärte Eishockey-Land, dem nicht bedingungslos, aber in mehr als 80% der Fälle nachgeeifert werden sollte. Was hat sich dir da für eine Welt eröffnet? Du bist auf einmal in Mora, das ist ein großes, traditionsreiches Programm und bist dort für die besten Spieler des Clubs für die Entwicklung zuständig. Was war das damals für eine neue, andere Eishockey-Welt, auf die du gestoßen bist?
Ja, auf jeden Fall ganz andere Welt, weil einfach der Stellenwert Hockey oder Stellenwert Sport in Schweden an erster Stelle kommt und dann kommt irgendwann einmal die Schule oder der Beruf. Von dem her, rein von der Wichtigkeit und der Priorität Hockey, ist das ganz was Neues gewesen für mich. Und natürlich auch dadurch, dass die Priorität Sport im Vordergrund steht, ist auch die Betreuung ganz, ganz anders gewesen. Im Office-Bereich, im Videobereich, im Skill-Bereich. Obwohl es ein kleiner Club ist, hat man eigentlich alle Positionen so diesbezüglich gefüllt gehabt, damit die Kids wirklich am besten ausgebildet werden. Und das auf allen Levels, von U16 aufwärts bis zur U20. Und das war eigentlich der größte Unterschied, dass man einfach in ein Land gekommen ist oder in einen Club, wo einfach andere Prioritäten gesetzt werden und mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.
Weil du diesen allumfassenden Status von Eishockey in Schweden auch ansprichst, das ist etwas, das ich meinen Gästen dann immer gerne abbringe. Aber was waren so Alltagsbeispiele, wo du gedacht hast in Schweden, wow, hier ist Eishockey doch deutlich größer, als das in Österreich der Fall ist?
Ja, ich glaube, der größte Unterschied ist der, dass die Flexibilität, Schule, Sport der größte war. Wenn jetzt dann wirklich einmal ein wichtiges Training oder eine frühe Abfahrt oder ein Spiel am Programm gestanden ist, das ist von den Schulen und von den Berufsgebern einfach gutiert worden und die haben die Spieler oder die Athleten haben das wahrnehmen dürfen. Und bei uns, wenn ich ein bisschen zurückdenke, also bei mir war es noch extrem, da war entweder Schule oder Sport. Und dann ein bisschen später ist natürlich mit dem Sportpark etwas dazugekommen in Klagenfurt, wo du ein bisschen flexibler warst, aber trotzdem war es noch sehr limitiert. Und in Schweden ist es einfach wirklich, dass du die Möglichkeit hast, deinen Top-Sport, für den du bis jetzt hart gearbeitet hast, auch ausführen darfst und die verbessern darfst. Und die Schule unterstützt dich dabei.
Jetzt lernst du in Schweden ein Programm kennen, wo auf völlig andere Art und Weise gearbeitet wird, natürlich viel, viel intensiver mit ganz anderen Möglichkeiten. Und das ist in diesem Fall jetzt auch nicht despektierlich gemeint zu dem, was du zum Beispiel in Klagenfurt vorgefunden hättest. Ist einfach Fakt größer, besser, intensiver. War es dementsprechend auch klar für dich, dass es in einem anderen oder in einem anderen großen Eishockey-Land weitergehen sollte, wie eben die Schweiz, oder wäre auch ein Schritt zurück in Anführungszeichen nach Österreich zur Debatte gestanden?
Ja, um ganz ehrlich zu sein, nein, ich hätte Österreich nicht in Erwägung gezogen, zurückzukommen. Für mich, auch aus meinem persönlichen Weg, aus meiner Zielsetzung, aus meinen Ambitionen her, möchte ich eigentlich so lang und weit wie möglich im Hockey-Business kommen. Und der Weg aus meiner Sicht geht zu dem Zeitpunkt nicht durch Österreich. Ist es Schweden, Schweiz, wohin auch immer, es kann auch vielleicht einmal Russland sein oder wohin auch immer. Den Weg möchte ich gehen. Die Türen, wenn sie sich öffnen, würde ich gerne durchgehen. Und wenn irgendwann einmal Österreich wieder das Thema wird, dann bin ich dem sicher wieder offen gegenüber.
Man muss ja auch dazu sagen, und wir sind immer noch in den Anfang 10er Jahren unterwegs, der österreichische Trainer an sich, der war damals de facto nicht vorhanden, weder im In- noch im Ausland. Weißt du, dass wir auch jahrelang die Statistik vor uns hergetragen hatten, dass Kurt Harrand der lange, lange Jahre letzte amtierende österreichische Headcoach war. Wirst du damals auch zu Beginn deiner Entwicklung und zu Beginn deiner Entscheidung, Trainer zu werden, den österreichischen Trainer wahrgenommen? Außer wahrscheinlich gar nicht.
Nein, es war eigentlich sehr belächelt worden, weil schlussendlich, ja, was machst du neben Eishockey noch? Was machst du noch als neben Trainer sein? Also es ist auch nicht wirklich wahrgenommen worden, aber es hat sich zum Glück geändert. Und ich habe mir aber dessen nicht beeindrucken lassen, was die anderen Leute da gedacht haben oder wie wenig Geld man damit verdient hatte zu dem Zeitpunkt. Für mich war einfach klar, wenn ich den Weg gehen wollte, dann muss ich zuerst einmal through hell and back anscheinend und dann werde ich Möglichkeiten bekommen und die haben sich tatsächlich dann auch bewahrheitet.
Wie war das dann aber trotzdem in Thurgau, das erste Mal dann auch im Seniorenhockey anzudocken und das als gerade mal mit 20er? Kriegt man da schiefe Blicke, beziehungsweise wie erarbeitet man sich auch den Respekt von teilweise deutlich älteren Spielern?
Ja, das ist so. Ich meine, im ersten Moment ist natürlich eine gewisse Skepsis vorhanden, weil da kommt ein 25-Jähriger und da sind ehemalige Cracks, die entweder gedraftet waren oder lange Nationalliga A Karrieren hinter sich haben und im Thurgau in der Nationalliga B plötzlich da sind. Aber wenn man mit einem gewissen Fachwissen und einer Menschenkenntnis oder zumindest ein Fingerspitzengefühl durch die Gegend geht und die Trainings führt und kommuniziert und trainiert, dann merken die Spieler auch, dass das Interesse von dem jungen Herrn eigentlich da ist, dass sie besser werden. Und so ist eigentlich nach irgendwann einmal ein Respekt da oder ein gewisses gegenseitige Kooperation, würde ich fast sagen, dass das absolut gutiert wird und akzeptiert wird. Und das, so ist das bei mir auch gegangen. Und von dem her war das, der Altersunterschied oder der Erfahrungsunterschied war nie ein Kriterium, dass ein Spieler gegen mich gearbeitet hätte.
Gerade mit Thurgau gibt es ja sehr viele Verbindungen, auch immer wieder zurück in die Eishockey League oder damals auch die Ebel mit Derek Damon und Danny Oehlmann, gleich zwei Leistungsträger. Danny Oehlmann unter anderem vom Meisterteam in Linz nach Thurgau gewechselt. Johannes Bischofberger war unter deiner Ägide, beziehungsweise auch der von Christian Weber, Tyler Spurgeon hat dort eine Zeit angedockt. Weil du auch diese ganzen Veteranen angesprochen hast, gab es da irgendwie so einen spezifischen Punkt oder gibt es eine Geschichte, wo du gerne darauf zurückblickst und da denkst, so habe ich ihn gekriegt oder das war so der Punkt, wo er gedacht hat, hoppla, der Kogler, der ist zwar jung, aber der hat richtig viel Ahnung von Eishockey?
Ja, das war eigentlich eine schöne Story dazu mal, wo im Thurgau oder Christian Weber nachher zurückgetreten ist. Da habe ich ihn als Headcoach übernehmen dürfen für die restliche Saison und da ist zu mir der Adi Wichser zu mir gekommen, das ist eigentlich der Veteran schlechthin aus dem Schweizer Hockey. Und der war dazu mal noch bei uns und der ist zu mir gekommen und hat gesagt, schau, ich weiß, dass du wirklich viel Ahnung hast, auch wenn es jetzt irgendwie eine schwierige Phase wird in die Playoff und so weiter. Ich bin überzeugt, ich unterstütze dich und ich werde in der Garderobe alles dafür machen, dass du den Stand auch hast als Head Coach. Und das war schlussendlich eine recht erfolgreiche Saison noch oder eine erfolgreiche Playoff. Und das war eine schöne Message dazu mal, wo ich absolut nicht selbstverständlich genommen habe.
Und dennoch, du gehst als erstes Mal als Head Coach einer Seniorenmannschaft in die Kabine. Hat sich da für dich was geändert oder war es für dich ein Gang wie der andere, der hunderte Male zuvor passiert ist? Oder ist eben mit diesem Schild Head Coach vor dem Namen dran dann auch alles anders?
Nein, ich glaube, der größte Unterschied war der, dass ich einfach quasi die erste Ansprechstation war in Sachen medialer Sache, Interviews, Konfrontationen, aber in gleicher Hinsicht auch Entscheidungen. Also vom Training her oder von der Mannschaftsführung hat sich nicht viel geändert. Der Christian hat mich da wirklich immer unter die Arme genommen. Das war ein Mentor, der mir extrem viel Verantwortung gegeben hat während der Zeit, wo wir zusammengearbeitet haben. Und somit hat sich vom Hockey-technischen in dem Sinne nicht viel geändert, aber einfach in der Verantwortung, Entscheidungen zu treffen und die Message nach außen war nachher größer.
Christian Weber war ja dann auch vor ein paar Jahren für ein paar Spiele als Experte bzw. Co-Kommentator in Österreich im Einsatz, macht das natürlich mit Regelmäßigkeit auch für das Schweizer Fernsehen bzw. Schweizer Medien-Outlets. Ich persönlich durfte sehr viel von ihm lernen. Du als Mentee von Christian Weber ebenfalls. Was ist so diese eine Sache, auf die du dich stützen würdest, beziehungsweise die du nennen würdest, wenn es heißt, was hast du oder hat dir Christian Weber mitgegeben, was hat dir vielleicht am meisten gebracht?
Ja, die Verantwortung zu übernehmen dürfen und Sachen genau zu überlegen im taktischen Bereich, aber auch das Zwischenmenschliche, wie man mit den Spielern redet, wie man mit ihnen kommuniziert, sei es um Problemlösungen oder sei es um gewisse Spieler wieder auf die Höhe zu bringen bei Selbstvertrauen oder bei fehlendem Selbstvertrauen. Das ist einfach die ganze Art und Weise zu coachen, wie er das Ganze angegangen ist, das hat mir einfach sehr viel gebracht, weil ja, ich war schlussendlich noch ein Jungspund und völlig grün hinter den Ohren. Und der hat mir wirklich in jedem Bereich sehr viel auf den Weg gegeben.
Gerade weil du es auch ansprichst und das ist, ich glaube, wenn Eishockey-Trainer das rausfinden würden und final beantworten könnten, dann wird es nie wieder Niederlagenserien geben und nie wieder Cold Streaks. Aber gerade wenn du einen Star-Stürmer hast, dem die Hexe am Schläger klebt, der nicht und nicht treffen will, wenn eine Eishockey-Mannschaft aus welchen Gründen auch immer Konstanz, die natürlich alle suchen, nicht findet. Wie versuchst du da individuell, aber dann auch mit der Mannschaft vorzugehen und ins Gericht zu gehen, um genau das herbeizuführen, Konstanz, die alle suchen?
Ja, ich weiß nicht, ob es ein Rezept dafür gibt, aber ich glaube, letzte Saison habe ich da etwas durchmachen dürfen, wo mich in dieser Richtung ein bisschen gepreppt hat. Aber ich habe schlussendlich war die Mannschaft sehr, sehr unter Druck, es wenig Erfolg. Und schlussendlich, der Weg, den ich versucht habe, war der, dass wirklich jeder auf Verantwortung tragen kann und darf, Entscheidungen mittragen darf. Schlussendlich bin ich derjenige, der noch einen Endentscheid getroffen hat. Aber jedem eigentlich das Stückchen zu geben, dass er in der Mannschaft auch wirklich eine Bedeutung hat, in dem, was er macht, in dem, was er entscheidet, in dem, was er weitergibt. Und das habe ich versucht, der Mannschaft oder jeden Einzelnen weiterzugeben und zu verklickern, dass das Kollektiv dann schlussendlich auf den Weg kommt, dass man auch wieder gewinnen kann. Und es ist zwar ein steiniger und harter Weg, bis wieder ein gewisser Erfolg einkehrt, aber schlussendlich dürfte es geklappt haben, ja.
Ich möchte natürlich dann auch noch auf die jüngere Vergangenheit mit dir eingehen. Wir haben dein Debüt als Seniorencoach auch angesprochen. Bist dann auch dem Senioren-Eishockey, so nenne ich es jetzt auch mal weiterhin, noch ein klein wenig treu geblieben und dann aber wieder in Richtung Nachwuchsarbeit gegangen und dort dann, und das ist mittlerweile 6 Jahre her, beim SCB angedockt. Wie ist dieser Schritt auch damals in deinem Umfeld wahrgenommen worden? Weil wenn du in Österreich, und das ist leider Gottes immer noch der Fall, vom Senioren-Eishockey in den Nachwuchsbereich wechselst, würden das viele als Rückschritt interpretieren, für dich aber Fortschritt.
Ja, ich würde es so nennen. Ja. Nach der Thurgau-Zeit habe ich viele, viele Bewerbungsgespräche geführt, sei es in der DEL, in der Schweiz, wo auch immer. Und die Gespräche waren eigentlich alle relativ ernüchternd. Einerseits vom Alter her, und das andere, wo sie alle gepocht haben drauf, war die Erfahrung. Ich meine, als junger Coach kannst du nicht viel Erfahrung mitbringen im Coaching-Bereich, so logisch irgendwo. Und somit hat sich für mich eigentlich die Frage gestellt, wie komme ich am besten und am schnellsten und am ehesten zu Head-Coaching-Erfahrung? Und so habe ich mir eigentlich den Weg nachher irgendwie so ausgelegt, dass ich eben noch eine Zwischensaison in FISP unterwegs war, in der Swiss League ebenfalls, unter John Fust. Und FISP war damals eben der Kooperationspartner von Bern und quasi ja, so ein Austauschverein, wo wir jüngere Spieler hin und her geschickt haben. Und ich war eigentlich, das ist eigentlich eine Anekdote, eine ganz witzige. Ich habe dazu mal eigentlich bei allen GM-Meetings mitgemacht, weil unser GM in FISP war der Alexei Kobalev. Und der hat sich bei den GM-Meetings nicht gerade sehr interessiert gezeigt. Und somit habe ich eigentlich das ganze Protokollieren und so weiter vorgenommen und habe das Ganze den Vereinen zurückgebracht. Und bei diesen GM-Meetings war natürlich der Alex Schattner, dazu mal der GM von Bern, ebenfalls immer anwesend und habe mich damals vorstellig gemacht und habe ihm gesagt, schau, wenn es irgendwann einmal eine Position gibt bei Bern, die im Junior-Bereich wäre oder Assistenzcoaching, wäre ich ganz, ganz offen diesbezüglich. Und es hat nicht lange gedauert, bis ich dann tatsächlich einmal einen Anruf bekommen habe. Und, ja.
Du hast es auch eben angesprochen, John Fust, jemand, den du dann letztes Jahr als Trainer auf einmal auf der anderen Trainerbank mit Losern gegenüber hattest. Und das Ganze dann auch noch in FISP mittendrin. Im Wallis jetzt durfte ich bis vor ein paar Jahren auch immer regelmäßig in der Schweiz auch bei der Eishockey-Berichterstattung mitarbeiten und mir wurde dort immer gesagt, das Wallis ist, was das Schweizerdeutsche anbelangt, der absolute Endgegner. Wie war es für dich auf einmal von Thurgau, von der Bodenseeregion, wo es noch sehr gut verständliche Schweizerdeutsch gibt, dann auf einmal in den Wallis zu kommen?
Ja, das ist definitiv eines der schwierigsten Dialekte gewesen. Also ich bin mir vorgekommen, vom Ausland ins Ausland zu reisen, obwohl wir noch immer in der Schweiz waren. Und von dem her ist nach wie vor einer der herausforderndsten Dialekte, aber gleichzeitig ein sehr herzlicher und schöner. Aber es gibt sicher noch Orte und Täler, wo man sicher nichts versteht.
Gut, würden wahrscheinlich auch ein paar Leute über Tirol, Kärnten, Vorarlberg oder welche Bundesländer auch immer mit vielen Seitentälern sagen. Weil du aber noch was Spannendes angesprochen hast, nämlich die, nennen wir es mal, Inaktivität von Alexei Kovalev in puncto GM-Meetings und dort irgendwie mitschreiben und aufpassen. Wie sehr warst du in solchen Meetings dann Schwamm, der versucht hat, alles aufzusaugen? Wie sehr hast du auch versucht, dich da oder konntest du dich da einbringen?
Ja, nein, wenn es irgendwelche Punkte gegeben hat, die vom Geschäftsführer schlussendlich noch erwähnt hätten werden sollen, die habe ich natürlich probiert zu erwähnen oder reinzubringen. Aber schlussendlich war ich wirklich nur derjenige, der einerseits dem Alex das alles übersetzt hat auf Englisch und andererseits die Informationen nach Hause bringen. Und für mich war es eigentlich ein Doppelnutzen, dass ich einfach alle GMs aus Swiss League und National League irgendwie kennenlernen kann. Und das war sehr, sehr wertvoll.
Wie geht es einem, wenn man in der tagtäglichen Arbeit mit einem Menschen betraut ist beziehungsweise zusammenarbeitet, bei dem man weiß, der hat fast 1.500 NHL-Spiele absolviert, hat über 1.000 Scorer-Punkte plus ein Stanley Cup in der Tasche. Darf man da, kann man da auch mal kurz vor Ehrfurcht erzittern oder muss man genau die wegstecken?
Ja, ich glaube, das ist ein guter Mittelweg, den man dort treffen muss. Alexei ist definitiv ein sehr, sehr spezieller Mensch. Der weiß, was er geleistet und erreicht hat in seiner Karriere. Und von dem her ist es, alles, was der Sport hier anbelangt, darf man ihm gerne und gut irgendwie gut heißen und auch respektieren. Aber andererseits ist es auch nur ein Mensch und ab und zu braucht es gewisse härtere Diskussionen, die es auch gegeben hat. Und das gehört zum Business dazu. Und ich glaube, wenn man sich versteckt oder vor Ehrfurcht erstarrt, dann ist man im Hockey, ich glaube, an der falschen Adresse.
Du wirst von Alex Schottler umworben und nach Bern zu den Junioren auch abgeworben. Du hast all die Bewerbungsgespräche angesprochen, in denen das Alter für die Personen oder die Personen, die dir gegenüber gesessen sind, ein Faktor war, eben nicht genug Erfahrung. Inwieweit wären diese Gespräche anders verlaufen, wenn du nochmal 10 Jahre mehr am Buckel gehabt hättest?
Ich glaube, die wären sehr anders verlaufen. Ich meine, andererseits musst du sicher noch überzeugen in deiner Arbeit, was du gemacht hast in der Vergangenheit, ob du Erfolg gehabt hast, ob du auch das Feedback von Seiten Club, aber auch Spieler, dass das positiv ist. Und ich weiß nicht, ob es leichter gewesen wäre oder nicht, oder ob es nur eine Ausrede war, unter Anführungsstrichen, der Vereine oder Clubs, dass sie den Schritt nicht gewagt hätten. Aber für mich ist es einfach so gewesen, wenn ich weiter will, dann muss ich irgendwie auch zur Erfahrung kommen und auf dem Weg bin ich.
Hast dich entsprechend auch hochgearbeitet, weiterentwickelt, diese U20 in der Schweiz. Das ist wahrscheinlich die wichtigste Eishockey-Generation, das ist das wichtigste Eishockey-Alter, um dann sich auch den finalen Feinschliff zu holen. Bringe auch immer wieder ganz gerne die Anekdote, dass in der Ebel bis vor ein paar Jahren ein 24-Jähriger noch zum Youngster des Jahres gewählt worden ist, was natürlich auch mit dem Wahlprozedere und dergleichen zusammenhängt. Wie undenkbar wäre sowas in der Schweiz?
Ja, das ist für mich etwas Unverständliches. Also mit 24 quasi ein Rookie zu sein in der Ebel, ich muss das richtige Wort suchen. Es ist eher peinlich. Aber ja, die U20 in der Schweiz, das ist eine Prestigesache. Sie wird gleich professionell geführt wie eigentlich ein National League Team. Nur, dass die Kids einfach noch nicht Geld verdienen. Aber wir sind da mit dem Staff, mit dem Coaching-Staff fast gleich gut aufgestellt. Mit der ganzen Crew rundherum, der Betreuung und allem drum und dran. Also das ist ein Profibetrieb, aber eben mit U20-Spielern, also 18, 19, 20-Jährigen.
Unterscheidet sich da von der Trainingssteuerung, von der Belastung her noch was im Vergleich zum Seniorenbereich? Oder wird da schon vielleicht auch härter mit denen gearbeitet, weil noch belastbarer?
Naja, wir sind ja da im Entwicklungsbereich, also Development Hockey. Von dem her ist in der U20 nicht das Gewinnen an erster Stelle, sondern eher den individuellen Athlet auszubilden, in physischer, aber auch in taktischer Hinsicht. Und da werden Fehler erlaubt, was das Hockey anbelangt. Und im physischen Bereich wird knallhart trainiert, damit die Jungs schlussendlich auf einem Level spielen können, wo sie auch mithalten können. Und mit ihren 19, 20, wenn sie einmal das Debüt haben dürfen in der Swiss League oder National League, dass sie dann auch parat sind.
Wo genau wird da in puncto Arbeit an der Physis auch der Fokuspunkt gelegt? Wie viel Krafttraining ist das? Wie viel Ausdauertraining ist das? Kann man das überhaupt immer über den Kamm scheren oder wird da tatsächlich für jeden ein eigenes Profil angelegt?
Ja, wir sind in den letzten Jahren eigentlich wirklich in die Richtung tendiert, dass jeder Athlet wirklich so individuell wie nur möglich betreut wird, weil auch am Eis bringt jeder Athlet seine Stärke mit und wir wollten das irgendwie zu fördern können, auch im physischen Bereich, dass jeder Spieler, der schnell ist, dass der noch schneller wird, wenn jemand kräftiger ist und die Physis braucht, dass er natürlich noch physisch stärker ist. Und so versuchen wir eigentlich sehr individualisiert zu arbeiten mit den Jungs. Aber ja, das ist eine Sache von Ressourcen und die versucht man zu bieten.
Wenn es jetzt um die Entwicklung auch einer Spielidee gibt und gerade bei sowas wird ja dann auch immer wieder die legendäre Nachwuchsakademie des FC Barcelona, war schon völlig anderer Sport, dann auch genannt, wo quasi von jung bis alt versucht wird, dieselbe Spielidee, dasselbe Spielsystem zu lehren. Wie war das beim SCB? Wurde da gesagt, mach einfach, wie du es für richtig hältst, oder wurde da schon auch von oben herab diktiert, dass man versucht, in denselben Strukturen, vielleicht auch in denselben technischen Begriffen dann zu denken und zu arbeiten?
Ja, man versucht eine gewisse rote Linie zu führen, aber jetzt nicht taktisch gesehen musst du ja auf dem höchsten Niveau, wenn man jetzt über die National League redet, musst du eine Spielweise finden, die dir Spieler gewinnt. Im unteren Bereich sind wir nicht da, um Spieler zu gewinnen, sondern um auszubilden, mehr oder weniger. Und so haben wir uns eigentlich definiert mit gewissen Richtungen, wo wir durch unsere prominentesten ehemaligen Bernspieler, Nico Hische und Roman Josi, haben wir quasi die zwei Namen hergenommen, um unser Hockey im Nachwuchs ein bisschen zu definieren. Und darum geht es wirklich, dass Spieler ermutigt werden, dass sie Problemlösungen finden am Eis, mit und ohne Scheibe, und gleichzeitig Fehler machen dürfen, damit ein Spieler eigentlich mächtig ist, eine Entscheidung zu treffen und dabei nicht Angst haben muss und den Mut beweisen darf. Es gibt viele andere Organisationen, wo vielleicht das Dump-and-Chase-Hockey gespielt wird nach wie vor, aber das ist für mich keine Problemlösung und das bildet einen Spieler nicht aus. Und von dem her, wir verfolgen da die Richtung, dass jeder Spieler auf U20-Niveau bis runter zur U13 Lösungen finden darf und kann.
Der Übergang vom Nachwuchs-Eishockey und so wie du sprichst, sind die U20-Cracks ja keine Nachwuchs-Cracks mehr, aber trotzdem vom Teenager-Alter dann in die 20er Jahre vom, in Anführungszeichen, Nachwuchshockey zum Senioren-Eishockey. Das ist eine der großen, auch philosophischen Fragen, wann jemand bereit ist. In Österreich hieß es bis vor gar nicht allzu langer Zeit und wahrscheinlich immer noch, der Übergang von unseren Nachwuchs, den hiesigen Nachwuchsligen in die Eishockey League, der ist zu steil, deswegen dann doch erst einmal über die Alps Hockey League. Ab wann ist für dich jemand bereit oder was sind die Kriterien, die du anlegst, um zu sagen, der Gang in die Kampfmannschaft, jetzt in die erste Mannschaft oder generell in die National League, der kann jetzt vollzogen werden?
Ja, ich habe da zwei Ansätze. Einerseits den Mut vom Coach. Ich weiß, jeder Coach wird angestellt, um zu gewinnen. Wenn der Coach wirklich nur da ist zum Gewinnen, wird er auch nicht den Mut beweisen können, dass er einen jungen Spieler von der U20 oder wohin auch immer installiert in die Mannschaft oder ihm die Chance gibt. Und von Seiten Spieler oder von Seiten Cracks, von jungen Rookies, die den Sprung schaffen sollten, ist eine gewisse Physis vorhanden, die gebraucht wird. Und ein gewisses Spielverständnis. Und dann kommen natürlich die technischen Aspekte dazu. Wenn da jemand nachher prestieren kann auf dem Level, wo vielleicht am Anfang mit 3-4 Minuten begrenzt ist und das wird immer mehr, dann hat er den Schritt endlich geschafft. Wir haben hier ein Paradeexempel mit dem Josh Farni, der von meiner U20 nach oben gegangen ist. Und der hat letztes Jahr durch Corona-bedingte Sache, hat er bei mir die Chance bekommen, weil er auch bei mir in der U20 eigentlich eine Top-Leistung gebracht hat. Und ich habe schlussendlich den Mut beweisen müssen, ihm eine Chance zu geben. Und er hat die Chance wirklich beim Kragen gepackt und ist jetzt eigentlich fixer Bestandteil von dieser National League-Mannschaft bei Bern und ist jetzt geschlagene 20 Jahre alt und prestiert das super.
Man sieht auch immer wieder, was da an Breite, aber auch in der Spitze bei den Schweizern hochkommt und rauskommt. Auch die Leistungsträger in der National Hockey League, die ja auch auf Puls 24 übertragen wird, sind da immer wieder gute Repräsentanten des Schweizer Eishockeys, auch was das Nationalteam anbelangt und eben auch die U20-WM-Übertragungen, die in der Schweiz extreme Popularität genießen und gleichzeitig, stelle mal vor, ist das ein hart umkämpftes Feld. Also wenn man sich ansieht, wie die ganzen Zukunftsaktien schon umworben werden, wie auch in der Schweiz sehr aggressiv beim Transfermarkt vorgegangen wird, inwieweit kann man sich als Coach tatsächlich auf die die Arbeit, die tagtägliche konzentrieren? Oder muss man irgendwie bei den ganzen Agenten und den anderen Geiern am Markt schon Ausschau halten, dass die einem jetzt nicht das Top-Talent unter der Nase wegkaufen?
Ja, das ist natürlich eine permanente Diskussion, die wir da führen. Ab wann sollte ein Spieler eigentlich mit einem Agenten zu tun haben? In der Schweiz hat sich ein paar Berater jetzt endlich auch darum getan, dass sie die Spieler nicht nur repräsentieren, sondern auch versuchen zu unterstützen im Videocoaching mit technischen Angelegenheiten. Und das finde ich noch in Ordnung. Aber ja, zum Glück, ich persönlich als Coach muss mit den Agenten fast überhaupt nicht kommunizieren. Das macht bei mir im Sportbereich unser Geschäftsführer oder Ausbildungschef, der mit den Agenten zu tun hat. Und da versucht man einen Mittelweg zu finden, dass die Interessen vom Spieler abgedeckt werden, aber gleichzeitig die Clubinteressen. Und es geht nur so Hand in Hand, irgendwie einen Weg zu finden, die Spieler einerseits hier zu behalten, so gut wie möglich auszubilden, und andererseits, dass sie nachher irgendwo auch die Chance bekommen.
Wie funktioniert der Austausch zwischen dir und der Kampfmannschaft? Du hast ein paar Namen schon angesprochen, mit Reto Raffaina, ein erfahrener, langjähriger GM vom Schweizer Nationalteam plus dem HC Davos geholt worden, mit Andrew Abbott ein neuer GM auch installiert worden. Wie sieht da der Austausch aus? Gibt es da einmal pro Woche per Zoom einen digitalen Roundtable, einmal pro Monat? Wie muss man sich das vorstellen?
Nein, das darf man gar nicht so konform oder so getrennt sehen. Wir reden eigentlich jeden Tag miteinander. Also ich bin entweder in der Garderobe oder im Office von den Head Coaches jeden Tag, gleichzeitig im Büro vom GM, weil es geht darum, dass man ja die jungen Spieler entweder gut verfolgen, scouten und gleichzeitig eventuell mit einem Vertrag ausstatten, und das Gleiche eigentlich mit dem Reto. Also das ist wirklich nicht so ein gestrukturiertes Meeting, sondern es ist wirklich täglicher Austausch, der wirklich locker abläuft, aber sehr sachlich, und das macht die Arbeit noch umso leichter.
Diese Veränderungen auf organisatorischer Ebene, die haben letztes Jahr auch dann erst recht nochmal eingesetzt, als der sportliche Erfolg ausgeblieben ist. Mit Don Nachbauer wurde zu Saisonbeginn eine Personalie verpflichtet, die in der Schweiz viel Stirnrunzeln mit sich gebracht hat. Gleichwohl wurde die Installierung von Florence Schelling als de facto General Managerin, der wurde applaudiert. Letztlich sind beide Schritte nicht so aufgegangen, wie man sich das von der Organisation her wahrscheinlich erwartet hätte. Und als Don Nachbauer dann geschasst worden ist, ob anhaltenden Misserfolgs, bist du in die Bresche gesprungen. Wie lang hat es gedauert, bis du dich dazu durchringen konntest, den Headcoach zu machen? Beziehungsweise wie ist diese Verhandlung vonstatten gegangen? Mario, mach einfach und du hast gemacht, oder gab es tatsächlich auch Gespräche?
Gespräche direkt hat es nicht gegeben. Am Anfang der Saison, wo ja Corona schon eigentlich ein Thema war, hat mich die Florence einmal angefragt und hat gesagt, schau, wenn es irgendwo mal so passiert, dass der Head Coach quasi in Isolation müsste, bei positiven Ergebnissen, ob ich da gewillt wäre, das Head Coaching zu machen, im Falle des Falles. Das war für mich endlich klar, dass ich das mache. Aber die Entscheidung nachher, nachdem der Don zurückgetreten ist, ist eigentlich sehr schnell gegangen. Ich habe ein Telefon bekommen an einem Vortag, bevor ich das Training endlich übernommen habe. Ich war gerade im Berner Oberland auf den Bergen, über dem Nebelmeer, und habe den Anruf bekommen von der Florence, ob ich das machen würde. Und ich habe sofort zugesagt. Und ich habe mir gedacht, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und somit habe ich mich in die Position gerade reingeworfen und bin ein wenig dem Motto nachgegangen, wie, glaube ich, der Richard Branson gesagt hat: Wenn dir jemand die Möglichkeit bietet, nimm sie und lerne auf dem Weg. Und das habe ich so gemacht.
Auf einmal in einer Top 2, Top 3 Hockey-Organisation in einem veritablen Eishockey-Land, du auf der Kommandobrücke des SCB. Gab es so einen Moment, wo du gedacht hast, wow, PostFinance-Arena, 17.000 Menschen, die hier normalerweise Platz finden, Corona-bedingt natürlich leider deutlich weniger. Gab es so einen Moment, wo du gedacht hast, ich bin jetzt auf der ganz großen Eishockey-Bühne angekommen?
Von mir aus selber ist der Moment nie gekommen, komischerweise. Aber in Gesprächen mit Eltern oder mit Freunden, die Ahnung von Hockey haben oder in der Hockeywelt ein bisschen präsent sind, denen denen war das auffälliger als mir selbst. Und von dem her ist was Schönes, das ist natürlich schön gewesen, dass das andere das ja, anerkannt haben. Für mich war es eigentlich wirklich eine Challenge und die Challenge wollte ich meistern auf jeden Fall. Und von dem her war es eigentlich in dem Sinne nicht etwas Spezielles, aber es war rückblickend, kann ich sagen, wow, ja, tatsächlich, das war eine coole erste Erfahrung auf dem Level. Ja.
Was mich an der Schweiz so fasziniert und bis zu einem gewissen Grad war ich zumindest ein klein wenig in den vergangenen Jahren auch Teil der Medienlandschaft, wie rau der Wind bläst, beziehungsweise wie schnell sich auch Stimmungen drehen können, wie schnell Stimmung gemacht wird, auch in medialer Hinsicht, wenn's nicht läuft. Und als Head Coach, du hast es ja auch mit deinen Swiss League-Erfahrungen schon angesprochen, bist du einer der ersten, der das auch zu spüren bekommt, wie tough ist der mediale Sektor tatsächlich für Spieler, beziehungsweise in diesem Fall Trainer in der Schweiz?
Ja, also auch da kann man wieder einen guten Weg finden, wie du mit den Medien umgehst, wie du mit den einzelnen Journalisten redest, welche Informationen du preisgibst und was nicht. Ich habe da einen guten Mittelweg gefunden, glaube ich, und da auch ein bisschen mein Kärntner Charme genutzt, um das Ganze zu handeln. Von dem her war es teilweise pures Entertainment, damit die Journalisten endlich einmal vom freundlichen Österreicher was hören. Und andererseits habe ich es aber auch als Tool genommen, dass ich vielleicht Spieler in eine gewisse Richtung pushe, wo sie vielleicht die eine oder andere Headline lesen können. Also der mediale Druck, wenn du nicht befreundet bist mit den Journalisten oder mit der medialen Welt in der Schweiz, ist schwierig. Aber man kann es auf einen guten Weg machen mit ihnen und sie helfen dann schlussendlich auch.
Geht das tatsächlich mit Journalisten befreundet sein? Ich weiß schon, in Österreich gehört diese Klüngelei zum guten Ton. Aber es braucht dann eben nicht viel und Personen, die du mutmaßlich vertraust, müssen dann irgendwie was schreiben, was da vielleicht nicht passt und Freundschaften können zerplatzen. Ist das in der Schweiz gang und gäbe oder gibt es schon auch diese, oder gibt es dort eher diese gesunde Distanz?
Nein, ich glaube, Freundschaft ist jetzt ein falsches Wort gewesen. Es war eher eine gute Kooperation oder zumindest auf ein Augenlevel miteinander zu sprechen, ohne dass man jetzt sich befeindet oder wenn es einmal ein kritisches Wort gegeben hat, dass man dem ja entweder beipflichtet oder die Tatsachen aufzeigt, oder? Und von dem her habe ich da anscheinend einen Weg gefunden, nicht auf Basis Kollege oder Kumpel, sondern eher auf einer Basis von gegenseitigem Ansehen und Verständnis, dass ich schlussendlich gemerkt habe, okay, der junge Mann hat recht und das stimmt, was er sagt, aber er hat auch die richtigen Argumente dafür. Und von dem her habe ich da anscheinend einen Mittelweg gefunden, dass das eigentlich nicht so kritisch abgelaufen ist wie bei vielen anderen Coaches. Viele andere Coaches reagieren da ja fast mit Ärger, wenn einmal eine kritische Antwort kommt oder eine kritische Frage, und das habe ich eigentlich vermieden. Und so ist es auch für sie nachher weniger Angriffsfläche gewesen, wenn es tatsächlich einmal etwas Kritisches gehabt hätte.
Was man die letzten Minuten schon raushören konnte, ist, dass du einerseits sehr, sehr reflektiert bist, dass du offenbar auch deine Laune nicht von kritischen Fragen vermiesen lässt oder dergleichen, weil du aber eben auch bei jeder Station oder deine Stationen als auch Learning Experiences interpretierst. Was war das eine Learning aus dem Headcoaching-Dasein beim SCB für die Kampfmannschaft, für die National League-Mannschaft, wo du sagst, das wird mir noch sehr lange hilfreich sein?
Ich glaube, der größte Learning-Punkt für mich war Entscheidungen treffen. Wie gesagt, wir sind ja da eigentlich im Bayern München des Eishockeys, beim SCB, das ist eine Riesenorganisation. Mein Coaching-Staff war bespickt mit dem ehemaligen GM, mit dem Club Miteigentümer Marc Streit und noch ein Assistenzcoach dabei. Vor solchen Leuten oder mit solchen Leuten nachher einen Entscheid zu treffen, das kann die im ersten Moment ja fast ein bisschen beeindrucken oder es braucht ein Weilchen, um einen Entscheid zu treffen. Und ich glaube, das war der größte Punkt, dass egal wer da neben dir steht, welche Kapazität, du bist Head Coach, du triffst einen Entscheid. Und der Prozess hat bei mir am Anfang etwas gedauert. Aber bis ich schlussendlich nachher auch dahinter gekommen bin, dass es auch schneller geht und den Mut braucht. Und den habe ich gemacht dann schlussendlich.
Kann man vorstellen, dass auch dein Werdegang in Österreich von vielen verfolgt wird, beziehungsweise vielleicht sich dann auch der ein oder andere Crack, auch die eine oder andere Spielerin, bei der es mit dem Karriereende vielleicht früher der Fall ist, als man das selbst gerne hätte, dass du auch zum Vorbild genommen wirst. Auch der österreichische Trainer an sich ist mittlerweile wieder präsenter, jetzt nicht nur durch die Verpflichtung von Phil Lucas bei den Steinbach Black Wings in Linz, sondern eben auch, was im Nachwuchssektor daherkommt. Und trotzdem ist das, was du machst, dass es in der Schweiz passiert, von Österreich aus wird das immer mit einem neidvollen Blick auch beobachtet. Jetzt ist Nachmachen natürlich leichter gesagt als getan, aber wenn sich Österreich, egal ob jetzt Trainerausbildung, Nachwuchsausbildung oder dergleichen, was vom Eishockeyland Schweiz absehen sollte, was wäre das deiner Meinung nach?
Puh. Ich glaube, die Offenheit, etwas zu bewegen zu wollen, ich glaube, das ist etwas Großes. In der Schweiz, ich weiß nicht, ob es eine gewisse Charakteristik ist der Schweizer, wenn sie etwas anfassen und dann machen sie es auch relativ gut und ist auch in der Wirtschaft zu sehen und ich glaube, bei den ganzen Uhrmachern ist es auch zu sehen. Wenn sie etwas vorhaben, dann machen sie es und sie finden irgendwo einen Konsens, anstatt eigentlich gegeneinander zu arbeiten. Und ich glaube, das ist eine Sache, die nicht nur in der Wirtschaft, aber auch im Sport eigentlich zu sehen ist, dass sie, auch wenn es Konflikt gibt und auch wenn es Neid gibt, dass es schlussendlich einen Weg gibt, es trotzdem zustande zu bringen. Egal, ob das jetzt einen Vergleich trifft, dass es da etwas zwischen Villach und Klagenfurt geben sollte, der Entscheid werden hat zusammengetroffen. Und das Gleiche läuft hier in der Schweiz, dass gewisse Clubs wirklich pushen, auch wenn es Konkurrenz ist.
Jetzt bist du vertraglich noch ein weiteres Jahr auch an Bern gebunden. Sollte es dann zum Beispiel ein Headcoaching-Offert aus der Eishockey League geben als Beispiel. Österreich für dich dann wieder denkbar? Willst du aktuell gar nicht drüber nachdenken oder kann man das nie ausschließen?
Nein, ich glaube, ich will darüber gar nicht nachdenken zu dem Zeitpunkt. Ich habe da eine super Aufgabe, ich freue mich auf die Aufgabe und wenn irgendwo das Türchen aufgeht, das sehr attraktiv ist, dann bin ich dem natürlich ganz gegenüber offen.
Und spätestens dann wieder an dieser Stelle hier bei Unibet Hockey O'Clock. Ich möchte mich sehr, sehr bedanken dafür, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast. Viele, viele spannende Einblicke und wir werden natürlich auch weiterhin deinen Werdegang in der Schweiz und dann wo auch immer verfolgen. Danke, Mario, fürs Zeitnehmen.
Ja, danke für die Einladung. Gerne wieder.
Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt.
Unibet Hockey O'Clock.